Thema Migration und Islam. Remigration, ein Wort, das einen Sturm ausgelöst hat. Was bedeutet das für Sie?
Ja, das ist, also für mich ist das unverständlich, dass das diesen Sturm ausgelöst hat. Die Stadt Rostock noch einen Remigrationsbeauftragten einstellen wollte, kein Aufenthaltsrecht haben, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Stichwort Abschiebung, großer Landesauftrag, den auch wir als Mecklenburg-Vorpommern dann in der Regierung intensivieren wollen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer Spezialsendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Befinde mich gerade auf Reisen mit der Familie, deshalb die etwas ungewohnte Umgebung und Aufmachung. Ich möchte es aber kurz halten und nur eine kleine Einführung liefern zu einem Interview, das ich gemacht habe mit einem der momentan meist beobachteten, meist beachteten Politiker Deutschlands, dessen weitere Laufbahn Auswirkungen haben könnte auf die politische Tektonik in Deutschland. Ich rede von Leif Erik Holm. Leif Erik Holm ist Bundestagsabgeordneter der Partei AfD, Alternative für Deutschland, und er ist zugleich auch Spitzenkandidat seiner Partei bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Und dort ist die AfD mit großem Abstand vorneweg, laut Umfragen bei 36%. Und im nächsten September finden da die definitiven Ausmachungen statt und es wird erwartet, dass die AfD diese Wahlen gewinnt und vielleicht sogar die absolute Mehrheit erringt. Und das hätte natürlich gewaltige Konsequenzen. Das würde bedeuten, dass ein Ministerpräsident der AfD dieses Land regieren würde. Und die Frage ist dann natürlich, sind solche Konstrukte wie die Brandmauer überhaupt noch haltbar in Berlin? Was hätte das für Konsequenzen auch für die Regierung Merz? Und Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht das einzige Bundesland, bei dem ein Wahlerfolg der AfD erwartet wird. Es gibt dann kurz danach Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und dort liegt Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat, mit über 40% in Front. Das sind also interessante Entwicklungen, interessante Veränderungen und mich hat's Wunder genommen, wer ist dieser Leif Erik Holm? Und ich habe ihn interviewt, ich habe ihm eine ganze Reihe von auch unkonventionellen Fragen gestellt, um da etwas herauszufinden, um was für einen Menschen, um was für einen Politiker es sich handelt. Hier nur ganz kurz die wichtigsten Lebensstationen. Geboren ist Leif Erik Holm am 1. August 1970 in Schwerin, damals noch in der DDR, ist also aufgewachsen in einem totalitären System, hat eine Lehre gemacht als Elektromonteur, dann aber studiert an der Humboldt-Universität in Berlin Volkswirtschaftslehre. Er war DJ, er war Radiomoderator, darüber haben wir uns auch unterhalten und ist dann 2013 in die AfD eingetreten, also ein AfD-Mitglied der allerersten Stunde, als diese Partei noch von vor allem westdeutschen Professoren geführt wurde. Die Euro-Rettung war damals das dominierende Thema und für den Volkswirtschaftler Leif Erik Holm, wie er mir erzählte, eben auch der Triggerfaktor, der ihn in diese Partei hineinbrachte. Er war dann zwischenzeitlich Mitarbeiter der Abgeordneten Beatrix von Storch und seit 2017 ist er selber Mitglied des Bundestages, der Bundestagsfraktion dieser Partei. Am 27.11.2025 hat der Landesverband der AfD in Mecklenburg-Vorpommern Leif Erik Holm zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im nächsten September gewählt. Und jetzt die Resultate, sie lauten folgendermaßen: AfD bei 36%, also wir reden von Umfragen, die SPD bei 27%, die CDU bei lediglich 10% in Mecklenburg-Vorpommern 2021, die Wahlresultate 19,3% für die AfD, 39,6% für die SPD und die Linke bei 13%. Da hat sich also einiges verschoben. Und deshalb ist das natürlich interessantes Material, um sich etwas vertiefter damit auseinanderzusetzen. Jetzt aber Bühne frei gewissermaßen für Leif Erik Holm. Ich wünsche Ihnen interessante Aufschlüsse mit dem Interview, das wir mit dem AfD-Spitzenkandidaten für Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben.
Grüezi, Herr Holm.
Ja, grüezi. Schön, dass Sie mich in Berlin besuchen.
Ja, steigen wir rein. Wann sind Sie heute Morgen früh aufgestanden und mit welchen Gefühlen?
Ich habe gedacht, 7 Uhr ist es wieder deutlich zu früh. Die Arbeitstage sind immer recht lang hier in Berlin. Ich will nicht klagen, aber es ist dann immer spät und dann geht es wieder morgens früh raus. Aber ich habe mich dann trotzdem auf den Tag gefreut. Das war wieder eine sehr interessante Debatte heute, Einrichtung des Untersuchungsausschusses für Nord Stream, die Sprengung. Und es war bis jetzt schon ein sehr spannender Tag.
Und was haben Sie als erstes gelesen und was haben Sie sich dabei gedacht?
Als erstes habe ich heute gelesen von den neuen Umfragewerten in Sachsen. Also Sachsen hat jetzt nachgezogen. Ich freue mich sehr an Jörg Urban, schöne Grüße, in Dresden. Jetzt auch 42% wie Sachsen-Anhalt. Also da habe ich gedacht, Mensch, es ist so dynamisch im Moment, was passiert. Nicht nur hier in Berlin, sondern überall im Land. Es entsteht eine richtig starke Wechselstimmung und die wollen wir natürlich auch nutzen. Dann in Mecklenburg-Vorpommern im September.
Bei welcher politischen Nachricht ist bei Ihnen zum letzten Mal die Reaktion entstanden, das hätte ich nie gedacht?
Gute Frage. Müsste ich nachdenken. Also ich denke zum Beispiel die Geschichte mit Merz, vor der Wahl, nach der Wahl. Also das war schon, da habe ich gedacht, meine Güte, das hätte ich so nicht erwartet. Ja, also er ist ja angetreten im Wahlkampf als der Reformkanzler, der alles neu, alles besser machen will. Viele Unternehmen haben sich das ja auch gewünscht und wurden dann auch bitter enttäuscht direkt nach der Wahl, wo man dann direkt immer die Billionen Schulden plötzlich zusammenkriegen wollte und alles über den Haufen geschmissen wurde, was er uns vorher erzählt hat. Das war schon dramatisch. Übrigens die Unternehmer, das war der nächste Punkt, der mich dann noch überrascht hat, war, als die Umfrage kam mit den Unternehmern gerade kürzlich, in der es hieß, 32% der Unternehmer wollen jetzt AfD wählen, nur noch 25% CDU. Das haut in die gleiche Kerbe und entspricht aber auch genau dem, was wir wahrgenommen haben, dass dann extremer Wechsel stattgefunden hat, weil man so enttäuscht ist von dieser Politik von Merz, der weiter einfach die linke Politik der Ampel fortsetzt.
Reden wir über Ihre Herkunft, Kindheit, DDR, damit wir verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Sie sind Jahrgang 1970, geboren in Schwerin. Ihr Vater war Elektrolehrmeister, Ihre Mutter Kinderkrankenschwester. Welche Erinnerungen oder was ist die wichtigste Erinnerung, die Sie an Ihre Kindheit haben?
Ja, dieses Gefühl der Freiheit und des Umsorgtseins. Ich bin ja sehr glücklich auf dem Dorf aufgewachsen. Also da konnte man auch die Kinder einfach rauslaufen lassen, was heute schon eine Schwierigkeit darstellt. Und damals ging das. Also Dorfkinder haben zusammen gespielt, waren unterwegs von morgens bis abends, sind pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause gewesen in der Regel. Und das war eine Unbeschwertheit. Ja? Also eine wunderbare Zeit, an die man sich bis zum Lebensende sehr glücklich erinnern wird.
Was ist das erste politische Wort, das Sie bewusst wahrgenommen haben und von wem haben Sie das gehört?
Das weiß ich nicht. Also das weiß ich wirklich nicht. Das erste politische Wort. Also wir sind ja groß geworden in einer Zeit, in der wir viel über die Mauer geguckt haben, medial. Ja, wir haben Richtung Westen geschaut. Ich bin im Osten ja groß geworden bei uns. Und wir haben da immer rüber geguckt und gedacht, wann gibt es mal wieder die Möglichkeiten, eigentlich Vaterland zu haben. Das war ein häufiger Gedanke, der insbesondere von meinem Opa immer wieder auch eingebracht wurde und wir darüber gesprochen haben, wie es war in den Zeiten, als Deutschland noch vereint war, in schwierigen Zeiten durchaus, aber eben alle noch zusammen waren. Und da habe ich das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass es hier so eine künstliche Teilung gibt eines Volkes. Das ist so, glaube ich, das erste Momentum, was mich da politisch erwischt hat.
Und wie hat Ihre Familie die DDR verkraftet? Wie ist man da irgendwie durchgekommen?
Ja, es war ein ständiger Mangel, aber wir sind da als ganze Familie, ich sag mal die ganze Großfamilie, eigentlich immer frohen Mutes auch durchgegangen. Alle haben ihren Job gehabt. Mein Opa ist Lehrer gewesen. Meine Oma hat dort in der örtlichen Verkaufsstelle auf dem Dorf im Einzelhandel sozusagen gearbeitet. Meine Eltern haben sie schon erzählt. Also es ging alles seinen gewohnten sozialistischen Gang. So hat man das damals auch etwas abfällig schon immer gesagt. Geht alles seinen sozialistischen Gang. Also wir haben natürlich alle gemeckert. Das kennen wir heute auch wieder. Nur damals wussten wir nicht, wie lange das jetzt so weitergehen würde. Also im Grunde war es eine für uns privat vernünftige Zeit. Ich weiß auch mit Schwierigkeiten, Ich weiß, dass zum Beispiel meine Eltern mal nicht zur Wahl gehen wollten. Das war ja die einzige Möglichkeit des Protestes, wenn man so wollte. Denn in die Wahlkabine bei der Wahl zu gehen und alle Namen dort durchzustreichen auf der Liste, das erforderte schon sehr viel Mut. Deswegen hat man das eigentlich gerne so gemacht und man ist gar nicht hingegangen. Also war dann ein klassischer Nichtwähler und damit ein Protestler. Und da weiß ich, dass dann nachmittags eine Stunde vor Schließung der Wahllokale dann auch die Bürgermeisterin zu uns nach Hause kam und sagte, wollt ihr nicht noch wählen gehen? Das wäre doch sehr wichtig. Ja, also da, so lief das damals.
Muss man sich das vorstellen, jetzt als Schweizer, der ganz anders aufgewachsen ist, der Überwachungsstaat. War das ein Thema in Ihrer Familie? Hat man das gespürt?
Das war kein großes Thema. Es war natürlich immer mal Gegenstand auch von Sprüchen und so weiter. Und man wusste, dass man sich ein bisschen vorsehen muss. Das hat auch meine Mutter uns natürlich mit eingeimpft. Dass sie gesagt hat, wenn ihr in der Schule gefragt werdet, was da bei der Nachrichtensendung vorher für eine Uhr eingeblendet, digital oder analog, dann sagt bitte digital. Bei der aktuellen Kamera war die digitale Zeit eingeblendet, die wir natürlich nie gesehen haben. Weil wir waren natürlich wirklich sehr nach Westen ausgerichtet damals.
Welche Bücher haben Sie als Jugendlicher gelesen? Was hat Sie da geprägt?
Also das waren im Wesentlichen die typischen Kinderbücher, Karl May, die Musketiere, das habe ich mehrfach aufgesogen. Das fand ich unheimlich spannend, auch diese Zeit, und habe dann hinterher auch die Filme verschlungen, die es dann dazu gab mit Kardinal Richelieu und so weiter. Das war natürlich unheimlich spannend für uns, eine ganz weite Welt. Das waren so die Bücher, mit denen ich groß geworden bin. Später waren das dann auch Bücher, die so ein bisschen in die Wirtschaftsrichtung gingen, weil mich das immer schon interessiert hat. Auch diese Verbindung Politik und Wirtschaft. Also Adam Smith zum Beispiel fand ich unheimlich beeindruckend, wie der vor zig, hundert Jahren das vermocht hat, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse und wie die Wirtschaft funktioniert, wie sie ineinander greifen, die Verbraucher und die Anbieter und so weiter, wie das alles funktioniert. Das hat mich auch geprägt.
Wo waren Sie am Abend des 9. November 1989?
Da kann ich eine ganz lange Geschichte erzählen. Das weiß auch jeder von uns.
Machen Sie es kurz, pointiert.
Ich versuche es. Ich war bei der Armee im Grundwehrdienst, Nationale Volksarmee ja noch, und habe die Pressekonferenz dort verfolgt. Und wir haben eigentlich geglaubt, dass das erst später was werden würde. Also, dass man am nächsten Tag dann Anträge stellen kann, um den Reisepass dann irgendwann zu bekommen. Hat keiner geahnt, dass am selben Abend noch die Mauer aufgehen würde. Schabowski hat das ja auch offensichtlich nicht so richtig gewusst, was dann nun richtig war. Und ich bin am selben Tag noch abends ausgebüxt, wie ich das öfter gemacht habe. Ich hatte mir eine Freundin geangelt dort in Strausberg. Bin mit meinen Zivilklamotten dann über den Zaun gehüpft und bei ihr gewesen. Und da haben wir es dann im Radio verfolgt, dass die ersten Grenzübergänge aufgingen. Wir haben noch überlegt, ob wir fahren. Es ist eine Dreiviertelstunde Fahrt von Strausberg bis Friedrichstraße mit der S-Bahn. Aber wir haben es dann nicht gemacht. Das Problem war, wir hatten damals bei der Armee keinen normalen Ausweis, sondern einen Wehrdienstausweis. Und das heißt, spätestens auf dem Rückweg wäre es aufgefallen, dass man da nicht hätte sein dürfen zu der Zeit. Und deswegen haben wir es nicht riskiert. Im Nachhinein ein bisschen schade, aber es war trotzdem natürlich ein absolut spannender und glücklicher Abend.
Ihre erste Reise in den Westen. Was haben Sie gesehen, was Sie nicht erwartet hatten?
Das war tatsächlich die erste Fahrt nach Ratzeburg, von mir, von Mecklenburg aus, rüber. Und da hatte ich mich gewundert, dass es relativ viele Schlaglöcher dort gab. Ja, also wir haben alle gedacht, im Westen sind die Straßen alle super in Schuss. Das war in dem Fall tatsächlich nicht der Fall. Das hat mich ein bisschen gewundert und war natürlich durchaus auch schwierig mit unserem Trabi, dass wir uns da nicht die Federn durchschlagen.
Der 3. Oktober 1990. War das ein Tag für Sie der absoluten Befreiung oder hat man das auch mit einer gewissen Melancholie des Verlusts wahrgenommen?
Nein, überhaupt nicht. Also es war für uns junge Menschen war es eine Befreiung. Also für die Älteren, für meine Elterngeneration, sage ich mal zum Beispiel, waren das ein bisschen gemischte Gefühle, weil man schon älter war und man sah ja da schon, dass mit der Währungsunion ging es dann rasant mit den Arbeitsplätzen auch erstmal runter. Und dass man sich da Sorgen machte um den Arbeitsplatz. Das gab es so ja früher gar nicht. Und deswegen ist in dieser Generation das auch ein durchaus schwieriger Moment gewesen. Und für uns als junge Menschen, ich war 19 zu der Zeit, war das wirklich eine Befreiung, kann man sagen, im Sinne von, jetzt steht uns die Welt offen. Ja, wir können jetzt, erstens können wir das frei heraus sagen, was wir denken, und wir können dahin reisen, wo wir wollen, und das war für uns natürlich toll. Ja.
Helmut Kohl, verehrter Architekt der Einheit oder aber ein Politiker, der den Osten auch überrumpelt hat?
Nein, ich würde Helmut Kohl keinen Vorwurf machen in der Frage, weil ich glaube, er lag richtig, den Mantel der Geschichte, so hat er es ja gesagt, zu ergreifen. Keiner wusste, wie lange dieses Fenster offen steht, dass man das nutzen kann. Es sind natürlich wir im Osten gewesen, die Einheit ermöglicht haben, ja, und da muss man wirklich vielen mutigen Menschen danken, die auf die Straße gegangen sind, als das noch nicht sicher war, dass das friedlich bleibt. Aber dass Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher das dann so gemanagt haben und dann dafür gesorgt haben, dass wir ein knappes Jahr später schon in die Einheit kommen, da gebührt ihnen wirklich Dank dafür. Manches hätte man vielleicht mit längerem Vorlauf anders gemacht oder hätte es ein bisschen besser regeln können, alles klar. Aber ich glaube, es war richtig so, denn wenn wir darüber nachdenken, dass 91 dann der Putsch in Moskau schon stattfand, wer weiß, ob es dann noch möglich gewesen wäre. Also im Grunde müssen wir froh und dankbar sein, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Sie kennen beide Systeme. Welches hat Sie politisch tiefer geprägt? Das, in dem Sie aufgewachsen sind, oder das, in dem Sie heute politisch kämpfen?
Ja, jeder zu gebrauchen, auch als abschreckendes Beispiel. Und das SED-Regime hat natürlich eine abschreckende Wirkung. Ja, also das ist sozusagen das, was wir nie wieder haben wollen. Ja, wir sind als junge Menschen, als Kinder auch gut aufgewachsen. Es gab eine gute Kinderversorgung und so weiter. Das ist sehr lobenswert alles gewesen für uns. Aber das war ja auf Sand gebaut. Ja, also man hat ja dann gesehen, anhand der riesigen Verschuldung, die am Ende herrschte, es konnte so nicht weitergehen auf Dauer. Das System hat nicht funktioniert. Allein wenn man sich die Wohngebäude anschaut, ja, wie das verfallen war, dann weiß man doch auch, dass es so nicht hätte weitergehen können, jedenfalls nicht sehr lange. Also ich bin froh, dass es vorbei ist, und das hilft uns heute noch, wenn ich an manche Debatte denke und dann die linken Vorschläge wieder kommen von Mietpreisbremsen und Deckeln und Verstaatlichung, und dann wissen wir, das ist absolut der falsche Weg, das ist schon mal gegen den Baum gegangen, das wollen wir nicht wieder haben.
Sie sind gelernter Elektromonteur, Sie haben Volkswirtschaftslehre studiert an der Humboldt-Universität und Sie sind auch Journalist, Sie waren DJ,
ich hab mir
Radio, Moderator. Welches waren Ihre journalistischen Vorbilder?
Also ich habe da eigentlich journalistisch keine besonderen Persönlichkeiten vor Augen. Ich war ja auch mehr in der Unterhaltungsbranche tätig, was nicht ausschließt, dass ich auch tatsächlich im journalistischen Bereich, wir haben viele Interviews auch gemacht mit Politikern und so weiter, das gab's schon. Aber wesentlich war es Unterhaltung mehr auf die nette Art. Aber ich habe mich immer für Politik interessiert. Insofern war es schon irgendwo ein bisschen journalistisch. Aber ich habe da jetzt kein konkretes Vorbild, was ich nenne. Journalistisches Vorbild wäre vielleicht das falsche.
Moderatorenvorbild.
Ja, der war schon gut. Ja, also das war ein wirklich guter Typ, der wirklich spontan so gesprochen hat, wie es die Bürger gut fanden. Also das war tatsächlich einer von den sehr, sehr guten. Ja.
Wenn Sie auf die heutigen deutschen Journalisten schauen, welchen von diesen Journalisten finden Sie besonders interessant, auch wenn er Ihnen dauernd widerspricht oder Sie kritisiert?
Ja, Kritik kommt von allen, das finde ich alles in Ordnung. Ich finde nur immer gut solche Journalisten, die nach allen Seiten austeilen oder nachhaken. Da fällt mir Markus Lanz ein, das finde ich eigentlich sehr gut. Ja, das andere erwarten das immer gar nicht von anderen Parteien. Die denken ja eigentlich immer, dass sie mit Samthandschuhen angefasst werden. Ist ja leider auch meistens so. Und das macht der Lanz nicht. Und das finde ich wiederum gut, ja, dass er alle Pi sagt. Und das ist ja die Aufgabe von Journalisten, zu hinterfragen. Und zwar jeden zu hinterfragen, unabhängig von seiner Partei, ob Regierung, ob Opposition. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr Journalisten so täten.
Sie sind 2013 in die AfD eingetreten. Damals war sie eine Professorenpartei. Wer oder was hat Sie zur AfD gebracht? Ein Mensch, ein Buch, ein Skandal?
Es war die Griechenlandrettung. Ja, es war Professor Lucke, der sich dagegen gestimmt hat, gegen diese Politik. Denn es war ja so, dass uns versprochen wurde, dass wir nicht für die Schulden anderer Länder haften würden. Und dann bei der ersten Gelegenheit hat man diese Regel kassiert und gesagt, naja, jetzt helfen wir halt Griechenland und retten Griechenland. Und das war ökonomisch gesehen der falsche Weg, weil es natürlich Tür und Tor geöffnet hat für weitere Verschuldung in den Ländern, die sich auf diese Dinge spezialisiert haben. Und Deswegen habe ich mich da Professor Lucke angeschlossen, dem Plenum der Ökonomen. Daraus wurde dann ja in mehreren Schritten dann die Alternative für Deutschland.
Was war der Moment, als Sie wussten, dass diese Partei nicht verschwinden wird, dass die sich behaupten kann?
Das war der Moment, als Hunderttausende über die Grenzen gegangen sind und die AfD dann deutlich stärker wurde, stärker wahrgenommen wurde. Und da war mir klar, dass diese Partei ein großes Thema hat, das andere nicht besetzen würden. Und das ist ja bis heute so geblieben, ja. Dass wir klar formulieren, was andere nicht sagen wollen oder nur hinter vorgehaltener Hand. Diese illegale Einwanderung ist schädlich für unser Land, die wollen wir nicht. Gezielte Fachkräftezuwanderung ist ja gar kein Problem. Aber diese illegale Zufallseinwanderung, die müssen wir beenden. Und da war klar, wir haben ein großes Thema, was weite Teile der Bürger bewegt. Und so war es dann ja auch. Wir sind dann kontinuierlich eigentlich gewachsen und immer stärker geworden. Und ja, der Bedarf ist heute noch sehr groß, wie wir sehen.
Was haben Sie durch diesen Parteieintritt verloren an Freundschaften, vielleicht beruflichen Perspektiven, auch innerhalb der Familie?
Innerhalb der Familie hat das sehr gut funktioniert. Da gibt es gar keinen Schwund, sage ich mal. Das ist auch gut so. Wir diskutieren natürlich. Es gibt auch innerhalb der Freunde und der Familie gibt es durchaus auch Menschen, die das ein bisschen anders sehen, die vielleicht jetzt nicht gerade AfD-Fans sind. Viele schon zum Glück, aber einige eben auch nicht. Aber das ist gar kein Problem. Und das ist ja eigentlich das, was uns geprägt hat in dieser Zeit der friedlichen Revolution. Damit sind wir eingestiegen, ja. Und das war eigentlich für mich das Wichtige, dass wir miteinander offen diskutieren können. Und dass uns das ja überhaupt nicht davon abhält, als Freunde zusammen zu sein oder als Familie zusammen zu sein. Da wird halt gestritten um die Themen, wenn es so ist. Aber das ändert ja nichts an unserem persönlichen guten Verhältnis.
Und was ist für Sie persönlich der größte Gewinn, den Sie erzielt haben durch dieses Parteiengagement? Also ich meine, nicht finanziellen Gewinn, sondern im Sinne einer umfassenden, was auch immer, Erfahrung.
Ja, es hat sich ein neuer Horizont erschlossen, also dieser politische Horizont. Ich habe mich immer für Politik interessiert, aber hatte nie den Wunsch, aktiv in die Politik zu gehen, weil ich immer gedacht habe, wir haben ja Fachleute und die machen das dann. Und mehr oder weniger gut, wie wir festgestellt haben, eher weniger gut. Und das war der Punkt, wo man dann irgendwann gesagt hat, jetzt müssen wir da mit rein. Ja, jetzt müssen wir als Normalbürger doch mal sehen, ob wir nicht eine neue Kraft schmieden können, die den Altparteien da entgegenhält, die Dinge, die sie falsch machen. Und das hat natürlich einen ganz neuen Horizont ergeben, politisch zu diskutieren und auch kontrovers zu diskutieren. Das ist ja beim Radio gar nicht so häufig der Fall. Es ist ja eher, fühlen sich alle gut. Und ne? Also das war schon neu, aber es bringt einen auch durchaus als Mensch weiter.
Gibt es Momente, in denen Sie zweifeln, ob die AfD für Sie die richtige Partei ist?
Nein, diese Momente gibt es nicht. Wo sollen die auch herkommen? Wir haben seit 2016 kontinuierlich ein wunderbares Grundsatzprogramm, das all die Dinge enthält, die auch mir wichtig sind. Ja, das ist ja überschrieben mit, wir sind Konservative, wir sind Liberale. Und genauso ist es. Wir müssen dieses politische Spektrum neu besetzen, weil die CDU es frei gemacht hat, diesen Bereich. Das ist ja der tiefere Grund, warum es die AfD gibt. Frau Merkel hat die CDU so weit nach links geschoben, dass es eine Repräsentationslücke gab. Und die füllen wir jetzt komplett aus, ja, als neue Volkspartei, als neue konservative Volkspartei. Und genau so muss es sein.
Sie gelten als ein Mann der Mitte in der AfD, einer Partei.
Darf man das sagen?
Mann der Mitte. Der Mann der Mitte.
Das ist ja schon
gefährlich. Ein Mann der Mitte in einer Partei.
Mitte der AfD, gut.
Von der es in den deutschen Medien heißt, sie habe sich nach rechts verschoben. Sehen Sie das aus?
Nein.
Sehen Sie sich als Pragmatiker, als letzter Bürgerlicher gewissermaßen
im Nein. Nein, ich sehe das überhaupt nicht. Also das ist die typische Leier, ich kann sie nicht mehr hören. So viele Rechtsrucke, wie es da gegeben haben soll, müssen wir schon wieder links angekommen sein. Also das ist ja Quatsch. Das wird kolportiert durch irgendwelche Berichterstattung. Ich sage nur Korrektiv und das Potsdam-Märchen, ja, das trägt natürlich dazu bei, dass man das den Leuten auch so ein bisschen insinuiert. Aber es ist Blödsinn, ja. Das Einzige, was natürlich passiert ist, und deswegen wird das vielleicht auch manchmal so wahrgenommen, unbewusst, die Themen haben sich verschoben. Wir haben eben die anfangs diese Euro-Problematik gehabt, die sehr akademisch war, für den Normalbürger schwer nachzuvollziehen, oftmals in den Dingen. Und dann kam eben dieses hochemotionale Thema der Einwanderung mit offenen Grenzen und jeder kann reinkommen, wie er will. Dann ist es halt so, sagt Frau Merkel. Und das hat natürlich hoch emotionalisiert. Das ist ein ganz anderes Thema. Und das polarisiert, das emotionalisiert und das erzeugt also eine andere Wirkung. Dadurch entsteht vielleicht dieser Eindruck, auch wenn er von uns eigentlich gar nicht gewollt ist, aber dass das eben ein vermeintlich rechteres Thema ist. Dadurch entsteht sowas, aber in der Programmatik hat sich da gar nichts verschoben.
Tino Chrupalla und Alice Weidel, wie beschreiben Sie das Verhältnis dieser Doppelspitze? Ist das freundschaftlich, ist das funktional, ist das fragil?
Da fragen Sie auch die beiden mal direkt. Die haben einen sehr guten Umgang miteinander. Und ergänzen sich vor allen Dingen auch sehr gut. Ja, deswegen sind wir mit dieser Doppelspitze sehr, sehr gut gefahren. Seitdem sehen wir auch, dass die Werte deutlich steigen, dass die Partei innerlich beruhigter ist und ausgewogener agieren kann. Wir haben den Osten mit drin, wir haben den Westen mit drin, wir haben die ökonomische Kompetenz der Volkswirte in Weidel, wir haben die Handwerkskompetenz, die kleinen und mittleren Unternehmen sind ja genau diejenigen, die uns auch tragen. Und dafür spricht unser Malermeister Tino Chrupalla. Also wir haben sehr viel abgebildet in der Partei. Mann, Frau, Ost, West und unterschiedliche Professionen. Und die sich thematisch auch sehr gut ergänzen. Also diese Doppelspitze funktioniert sehr gut.
Was kann Alice Weidel besser als Tino Chrupalla und was kann Tino Chrupalla besser als Alice Weidel?
ich glaube, da werden wir hier keine Diskussion dazu starten. Jeder hat seine Vorzüge. Ich habe es ja schon im Prinzip gesagt. Ja, sie ergänzen sich gut. Jeder hat so seine Themen, die ihm wichtig sind, die er auch gut in die Medien transportieren kann. Das machen sie beide sehr, sehr gut. Deswegen sind wir da auch sehr, sehr zufrieden. Aber das wäre jetzt Nabelschau, die wir hier, glaube ich, nicht betreiben müssen.
Parteidoyen Alexander Gauland. Wie erleben Sie ihn und was haben Sie von ihm gelernt?
Ich habe von ihm gelernt, ein dickes Fell zu haben. Es soll nicht despektierlich klingen. Das ist aber tatsächlich notwendig in der Politik, dass man auch Dinge abtropfen lässt, dass man auch Dinge manchmal geschehen lassen muss und an der richtigen Stelle dann reingerätscht. Und das hat er vermocht, wie kaum jemand anderes, diesen Punkt zu erkennen. Ja, was ist in der Partei noch, gehört noch dazu, in einer sehr breit aufgestellten Volkspartei? Und wo muss man reingehen und sagen, pass mal auf, das geht so nicht. Und diesen Punkt immer zu treffen und damit sich auch diesen Respekt sehr von allen Seiten in der Partei erworben zu haben, ist natürlich großes Verdienst von Alexander Gauland, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann.
Beschreiben Sie Björn Höcke, wie Sie ihn kennen.
Ich kenne ihn natürlich unter Landesvorsitzenden Kollegen, ein sehr seriöser, durchdachter Mensch, der wirklich die Dinge zu Ende denkt, der ja auch eine hervorragende Politik in Thüringen macht, die dazu geführt hat, dass wir da jetzt eben schon das erste Mal die Sperrminorität erreichen konnten. Und da wirklich sehr stringent auch arbeitet, die Dinge dort in Thüringen voranzutreiben. Und das macht er wirklich sehr konsequent, aber auch, ich sag mal, mit ruhiger Hand. Das funktioniert schon ausgesprochen gut und er kann natürlich auch sehr pointiert sprechen.
Gibt es Menschen, Mitglieder in Ihrer Partei, vor denen Sie sich fürchten?
Fürchten? Nein, da fällt mir jetzt keiner ein.
Gibt es Menschen, Politiker außerhalb Ihrer Partei, von denen Sie sich wünschten, dass Sie bei der AfD dabei wären?
Ja, es gibt ja einige Namen, die man sich vielleicht vorstellen könnte in unserer Partei. Da fällt mir mal als erstes Thilo Sarrazin ein, der 2010 das Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, und der leider mit ansehen muss, dass er nicht recht behält, weil es viel schneller geht, als er dachte, um es mal ironisch zu sagen. Aber das sind natürlich Menschen, die wirklich
also den richtigen Ansatz haben aus meiner Sicht. So ein Hans-Georg Maaßen gehört sicherlich auch dazu. So ein Helmut Schmidt hätte auch dazu gehört. Es sind erstaunlich viele SPDler dabei, die es heute in der Partei da gar nicht mehr gibt. Ich habe neulich mal mit einem Journalistenkollegen zusammengesessen und da habe ich auch gesagt, ja, wenn man jetzt nach den größten Staatsmännern mal fragen würde, die AfD-Mitglieder würden mit Sicherheit Helmut Schmidt gewinnen. Ist meine feste Überzeugung. Ich habe da keine Daten, aber es ist meine Überzeugung. Und ich sehe es auch so. Das war noch einer von echtem Schrot und Korn, der wirklich auf Ordnung und Sicherheit natürlich sehr viel Wert gelegt hat, auf solides Wirtschaften, solide Finanzen und auch ein kerniger Typ war. Das würde gut zur AfD passen.
Erklären Sie einem Schweizer in drei Sätzen, was Mecklenburg-Vorpommern ist.
Mecklenburg-Vorpommern ist das schönste Bundesland. Wir haben eine wunderbare Küste und eine wunderbare Seenplatte. Da kann man wunderschön Urlaub machen, man kann da aber auch sehr gut leben. Was uns nur fehlt, ist eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Und an der werden wir arbeiten ab September.
Manuela Schwesig regiert seit Jahren. Was hat sie in dieser Zeit geleistet und was hat sie Mecklenburg-Vorpommern genommen?
Ja, sie hat sich vor allen Dingen viel geleistet. Also wenn wir uns anschauen, wie es gerade für die junge Generation aussieht, muss ich sagen, nein, das ist der falsche Weg. Im Bildungsmonitor sind wir nur noch unteres Mittelfeld. Wir haben so viel Unterrichtsausfall, dass die Kinder nicht wirklich gut gebildet werden. Und da läuft einiges verkehrt. Deswegen wollen wir ja beispielsweise 400 Lehrer aus den Landesbehörden wieder in den Schuldienst zurückschicken, als eine unserer ersten Maßnahmen auch in der AfD-geführten Landesregierung. Sie hat die kostenlose Kita eingeführt. Dessen rühmt sie sich heute noch. Das ist allerdings schon die vorletzte Legislaturperiode gewesen. Und es war eine Idee der AfD. Ja, wir haben sie 2016 schon im Landtagswahlkampf propagiert, weil wir glauben, dass wir damit eine höhere Vereinbarkeit von Beruf und Kindern gewährleisten können. Aber umgesetzt ist es nicht sehr gut, denn es ist ein sehr teures Vergnügen mittlerweile geworden, weil man eben nicht sehr auf die Kosten geachtet hat. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich uns ein wichtiges Anliegen, genau diese Kostenfreiheit zu behalten, aber mit einer besseren Kostenkontrolle.
Welche drei Maßnahmen ergreifen Sie als erstes in den ersten 100 Tagen, wenn Sie regieren?
Das ist der eine Punkt, den ich schon angesprochen habe, dass wir im Schulsystem schon mal anfangen. Wir wollen ja eine große Bildungsreform machen. Die dauert natürlich ein bisschen länger, bis wir die aufgesetzt haben. Wir wollen mehr in Naturwissenschaften, Power, Mathematik, Informatik, praxisorientierten Unterricht. Das sind wichtige Dinge, damit wir unseren jungen Menschen auch gute Chancen dann in der Zukunft geben. Wir werden zuerst schon mal dort auch handyfreie Schulen landesweit verordnen, damit die Kinder dem Unterrichtsstoff folgen können und damit sie sich in den Pausen auch mit sich befassen, mit ihren Klassenkameraden. Ja, das ist für die kindliche Entwicklung ja enorm wichtig. Und nur am Handy rumzudaddeln ist der falsche Weg. Wir werden mit den Gendern ein für alle Mal Schluss machen in der Landesverwaltung. Da gibt es dann keine Gendersternchen mehr, keine Binnen-Is und Unterstriche. Das entfällt alles ersatzlos. Und wir werden den NDR-Rundfunkstaatsvertrag kündigen, um da einfach Reformen zu erzwingen.
Die Russlandnähe der Landes-SPD, Stichwort Nord Stream, Stiftung Klima- und Umweltschutz, Skandal oder weitsichtige Strategie in Ihren Augen?
Na, so weitsichtig kann die Strategie ja nicht gewesen sein. Wenn ich sehe die 180-Grad-Wende von Frau Schwesig, dann bei erstbester Gelegenheit. Also das war es nicht. Nein, Frau Schwesig steht für Opportunismus. Ja, und man hat zu der Zeit gedacht, oh, da machen wir eine gute Geschichte draus und ja, und dann, wenn es dann nicht mehr so gewollt ist, dann dreht sie auch schnell bei und geht in eine andere Richtung und das war hier auch der Fall. Deswegen, wir haben das damals mit unterstützt. Es war wichtig, dass wir Nord Stream zu Ende bauen, weil wir dieses günstige Gas brauchen. Das sagen wir auch heute noch. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass wenn die Bedingungen wieder dafür da sind, dass wir Nord Stream auch wieder in Gang setzen können, wenn sich die Beziehungen nach dem hoffentlich bald endenden Krieg wieder beruhigt haben, dass wir dann auch dazu übergehen, wieder das russische Gas zu nehmen, weil wir es einfach dringend für unsere Energieversorgung brauchen. Wir sehen ja, was passiert mit den explodierenden Energiepreisen für die Bürger, aber auch für die Unternehmen, die reihenweise das Land verlassen oder einfach zumachen, weil es zu teuer ist. Und das müssen wir ganz, ganz dringend ändern. Deswegen Nord Stream ist eine Option und die bleibt wichtig.
Thema Migration und Islam. Remigration, ein Wort, das einen Sturm ausgelöst hat. Was bedeutet das für Sie?
Ja, das ist, also für mich ist das unverständlich, dass das diesen Sturm ausgelöst hat. Aber so wird halt gearbeitet in den Altparteien und in einigen Medien. Remigration ist ja ein Begriff aus der Wissenschaft. Ich erinnere an der Stelle immer gerne daran, dass kurz bevor dieser Sturm losbrach, die Stadt Rostock noch einen Remigrationsbeauftragten einstellen wollte. Also da ging das noch. Aber wenn wir das sagen, dann ist das ein ganz böser Begriff. Ist ja natürlich Quatsch. Ja, Remigration heißt nichts weiter, als dass diejenigen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Stichwort Abschiebung, großer Landesauftrag, den auch wir als Mecklenburg-Vorpommern dann in der Regierung intensivieren wollen, weil es notwendig ist. Aber ansonsten ist Remigration wirklich das, was wir mit Abschiebung meinen, ganz normal. Da geht es auch nicht um deutsche Staatsbürger, selbstverständlich nicht. Ja, das ist ja völlig klar. Remigration meint aber auch, und dieser Aspekt wird eigentlich selten beleuchtet, dass wir daran arbeiten, dass unsere eigenen Leute, die jetzt zu Hunderttausenden pro Jahr ins Ausland gehen, 270.000 etwa im Jahr, dass wir die wieder zurückholen können. Ja, wenn wir die Bedingungen dafür schaffen, dass man in der eigenen Heimat gut arbeiten und leben kann, dann werden noch viele zurückkommen. Und das gehört aus meiner Sicht auch dazu, dass wir diejenigen, die weggegangen sind, wieder in die Heimat holen.
Die Migration der letzten 10 Jahre hat Deutschland stark verändert. Das ist ein großes Thema für Ihre Partei, auch für Sie. Beschreiben Sie an einem Beispiel aus Ihrem Wahlkreis, wie diese Veränderung in Ihren Augen stattgefunden hat.
Welche Veränderung?
Der Migration der letzten 10 Jahre, der
Zugang. Ja, das ist relativ einfach gemacht. Also wenn Sie sich meine Stadt Schwerin anschauen, die Entwicklung ist ja rasant. Wir haben am Rande der Stadt eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. Und da haben wir etwa 1000 Plätze. Und seit wir die haben, entwickelt sich die Stadt in eine ganz falsche Richtung. Das ist also deutlich zu spüren. Wir kommen ja vom Ausländeranteil von etwa 3%, sind mittlerweile, glaube ich, bei 11, 12 aktuell. Und damit einhergehen natürlich große Probleme, weil wir am zentralen Platz, mittlerweile in Schwerin, in einer sonst beschaulichen Stadt, wo nicht viel passiert, haben wir den gefährlichsten Platz Mecklenburg-Vorpommerns mittlerweile, den Marienplatz. Mit viel Drogenkriminalität, mit sexuellen Übergriffen. Wir hatten am Rande des Platzes, am Einkaufszentrum, auch einen Todesfall, Messerstechereien unter zwei Afghanen. Also da passieren viele Dinge. Und die Kriminalstatistik zeigt eben ganz deutlich, wo das herkommt. Es ist eindeutig überproportional, sind es Migranten, etwa 40% kann man immer so sagen bei Gewaltkriminalität, also schweren Delikten. Und das ist natürlich eine deutliche Veränderung, die Bürger so nicht wollen.
Glauben Sie an den großen Austausch? Wenn ja, wer treibt den an? Wenn nein, worin unterscheidet sich Ihre Position?
Ja, also ich will da auch gar keine irgendwelche Verschwörungstheorien wälzen, aber die Zahlen belegen natürlich, dass hier genau das stattfindet. Ja, also dass zumindest der Anteil der Migranten ja immer größer wird. Und es wird ja jetzt immer gesagt, das Problem wäre beinahe gelöst, so sagt es Merz. Das ist ja mitnichten der Fall. Es wird kaum abgeschoben. Es kommen trotzdem im Jahr über 100.000 Migranten über die Grenze. Dazu kommt noch der Familiennachzug nochmal 100.000 plus dann die Aufnahmeprogramme, die es zusätzlich gibt, vereinbart mit anderen Ländern. Also das heißt, eine Großstadt kommt nach wie vor pro Jahr zusätzlich hinein. Und wenn ich dann, ich habe die Zahl gerade genannt, 270.000 gut qualifizierte Deutsche habe, die das Land verlassen, weil die Bedingungen nicht mehr so gut sind. Das hängt übrigens auch vielfach mit der Situation zusammen, mit Sicherheitslage und so weiter. Die dann gehen, dann findet natürlich real ein gewisser Austausch statt. Ob das gewollt ist, das müssen diejenigen beurteilen, die das betreiben. Aber wir wollen es nicht und wir wollen es ändern und wir müssen es auch ändern, damit dieser Austausch eben nicht weitergeht.
Der Islam, ist das eine Religion wie jede andere oder ein politisches System mit religiöser Fassade?
Ja, es ist eher der zweite Punkt. Es gibt sicherlich auch gläubige Moslems, die das wirklich säkular praktizieren. Aber grundsätzlich sehe ich den Islam schon als politisch, also als eine nicht in erster Linie als eine Religion, sondern die Religion ist nur Mittel zum staatlichen Zweck, wenn man will. Ja, also die Verbreitung der eigenen Staatsform, wie man sie sich vorstellt. Und deswegen macht das schon einen Unterschied zu den eben säkularen Religionen, die wir hier kennen. Und das ist natürlich dann entsprechend auch ein Problem. Und es gibt ja die entsprechenden Studien auch dazu, dass sogar die Hälfte der in Europa lebenden muslimischen Migranten einem fundamentalistischen Glauben anhängt, ja, also die dann die Scharia umgesetzt sehen wollen. Und das ist natürlich ein Problem für ein freies Europa.
Nächstes Kapitel in diesem Tour d'Horizon, in dieser Schnellfahrt durch Ihr Denken, durch Ihr Leben. Europa, Russland, Amerika. Sie sind in einer Partei, die EU-kritisch ist. Was würde Deutschland verlieren? Was würde Deutschland gewinnen durch einen EU-Austritt?
Wir würden die Souveränität gewinnen, die Dinge hier zu entscheiden im Deutschen Bundestag, wo wir gerade sitzen. Das wäre natürlich ein enormer Vorteil. Was wir gegebenenfalls verlieren könnten, wenn das nicht einvernehmlich passieren würde, also wenn wir es machen würden wie die Briten, hätten wir natürlich das Problem, dass wir keinen Binnenmarkt mehr hätten, wo wir hin gut exportieren können. Wir sind eine Außenhandelsnation als Deutschland. Wir exportieren sehr viel, wir importieren aber auch viel, das darf man auch nicht vergessen dabei. Und diese Handelsmöglichkeiten würden dann natürlich enger gestrickt werden. Wir müssten mit höheren Zöllen rechnen, alles, was wir jetzt nicht haben. Also das wäre die Negativseite bei einem Austritt, den man einseitig vollführen würde. Uns wäre es ja eigentlich am liebsten, wir würden die EU wirklich deutlich reformieren können. Wir würden einen Schritt zurückgehen zur Europäischen Gemeinschaft, wo wir nicht aus Brüssel regiert werden, ja, also nicht alles von oben aufoktroyiert wird, was wir hier national gar nicht mehr souverän entscheiden können dann, aber gleichzeitig die Errungenschaften behalten im Sinne eines freien Binnenmarktes, auch des freien Warenverkehrs und des freien Reisens. Das sind ja Dinge, die gut sind, ja, und man sieht ja, dass die Länder miteinander vernünftig umgehen. Das ist also auch ein Friedensprojekt, absolut. Nur wenn man es überreißt, und da, die Gefahr sehen wir ja, wenn man es überzieht und praktisch einen Superstaat Europa bilden will, ich glaube, dann haben wir ein Problem und das wird dann auch zu neuen Zwistigkeiten innerhalb Europas führen. Und deswegen meinen wir lieber einen Schritt zurück, aber eine gute Zusammenarbeit.
Gehört Deutschland zum Westen oder ist Deutschland eine Brücke zwischen West und Ost?
Deutschland war immer eine Brücke. Wir sind Mittelmacht in Europa und deswegen müssen wir den Ausgleich suchen. Das ist das, was die anderen Parteien hier auch im Bundestag nicht verstehen. Wenn die versuchen, gute Beziehungen in den Osten, auch Richtung Russland zu haben, gleichzeitig gute Beziehungen in den Westen, auch über den Atlantik, dann ist das genau das, was Deutschland tun muss in dieser Lage. Und genau das betrifft natürlich auch im engeren Kern in Europa, dass wir eben diejenigen sein müssen, die vermitteln auch zwischen etwas anderen Ansätzen im östlichen Teil Richtung Polen, Tschechien, Ungarn, in den westlichen Teil zu Frankreich, Spanien. Und wir sind nun mal in dieser Lage in der Mitte und das muss man eben sehr vernünftig und weitsichtig angehen. Das vermissen wir in der heutigen Politik.
Hätte der Westen den Ukraine-Krieg verhindern können? Wenn ja, an welcher Stelle?
Ja, das ist eine hypothetische Frage, die ich gar nicht wirklich beantworten kann natürlich. Aber ich kann natürlich meine Spekulation hier mal geben. Ich denke, wenn man rechtzeitig erkannt hätte, dass man nicht so weit gehen kann, auch noch die Ukraine in die NATO holen zu wollen, wäre das vielleicht nicht passiert. Das ist nur eine Vermutung, ich kann es nicht letzten Endes sagen. Ich glaube, dass es einfach ein Schritt zu weit war. Ich kann ja verstehen, dass Länder im Osten, die auch keine guten Erfahrungen gemacht haben mit Russland, ich sage die baltischen Staaten, dass die sich natürlich durch den Westen geschützt sehen wollen, ist absolut verständlich. Und vielleicht war es auch richtig, die Balten dort mit hineinzunehmen unter diesem Schutzschild. Aber die Ukraine ist natürlich jetzt ein sehr schwieriger Schritt. Das ist dann wirklich schon nur ein paar hundert Kilometer von Moskau und natürlich ein großes Problem dann aus strategischer Sicht auch für Russland. Und ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass die Situation auch so entstanden ist.
Wladimir Putin, wo liegt der richtig, wo nicht?
Auch das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich mache ja keine Außenpolitik und kann mir da gar kein letztendliches Bild machen. Er hat einen anderen Ansatz in seinem Land und versucht, die Identität seines Landes zu stärken. Ich glaube, das ist ein ganz richtiger Schritt, was falsch läuft, ist, dass es eben sehr autokratisch gemacht wird, ja, also dass da sehr hart durchregiert wird und dass er natürlich in die Ukraine einmarschiert, geht auch nicht, ja, das muss man schon kritisieren. Also das wären die Pole, wo ich sage, dass man Identitätsstiftendes auch mit nach vorne stellt für sein eigenes Land, ist sicherlich richtig. Aber das, was passiert ist an Einschränkungen der Freiheit bis hin zum Einmarsch in die Ukraine, das ist sicher falsch.
kommen wir auf eine andere Reizfigur, Donald Trump, Glücksfall für Europa oder Bedrohung der transatlantischen Ordnung?
Ja, da ringe ich noch um meine Position. Also ich muss ja sagen, in der ersten Amtszeit haben wir das eigentlich sehr begrüßt. Ja, an Donald Trump, der mit diesem Wokismus in seinem Land da aufgeräumt hat, der übrigens auch seine Wahlversprechen eingelöst hat, Stichwort illegale Migration an der mexikanischen Grenze, sie eingedämmt hat, der keinen Krieg angefangen hat. Das waren alles gute Punkte. Was jetzt passiert, da habe ich dann doch schon meine Fragezeichen, Stichwort Grönland oder jetzt der Iran-Krieg. Das tut insgesamt, glaube ich, weniger gut. Auch die Zollschranken. Das kann man natürlich aus seiner nationalen Brille noch gutieren und kann sagen, okay, aus nationaler Sicht ist das vielleicht ein cleverer Schachzug sogar. Aber auf die lange Frist, es ist sicherlich besser, wir würden ohne Zollschranken miteinander handeln können. Wäre auch aus meiner Perspektive wirklich für beide Seiten auch letzten Endes besser.
Die NATO, Schutz oder Korsett?
Für uns wichtig als Verteidigungsbündnis, das sehen wir sehr wohl, zumal wir selber ja gar nicht in der Lage sind, uns zu verteidigen. Ja, Artillerie-Munition, die für 3 Tage reicht, da wissen wir alle, dass da ist nicht viel zu holen im Kriegsfall, der hoffentlich nie eintreten wird. Aber wir müssen verteidigungsbereit sein als Land, daran müssen wir arbeiten, absolut. Und Verteidigungsbündnis NATO auch richtig, aber wir sehen halt auch diese offensive ja, Politik auch der NATO, auch Stichwort jetzt, wir haben das schon angesprochen mit der Ukraine, dass man sie versucht damit reinzuholen und Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Also Verteidigung ja, aber nicht als Angriffsbündnis oder Vehikel für sonstige Dinge.
Israel, betrachtet mit den Augen eines Mannes aus einem Land, das natürlich eine ganz spezielle Geschichte hat, eine spezielle Sensibilität, auch eine spezielle Verpflichtung, was würden Sie heute Premierminister Benjamin Netanyahu sagen?
Ja, ich würde ihm sagen, wir sind an einer kritischen Stelle. Ich glaube, wir müssen jetzt alle auch einen Gang zurückschalten und mal versuchen, in den Friedensmodus zu kommen. Denn viele Dinge, die passiert sind, sind natürlich verursacht durch ein schreckliches Massaker. Das muss man auch sagen. Ja, also diese über 1000 Toten, das war schon, also allein die Bilder sehen zu müssen, absolut brutal. Und dass Israel da einschreiten musste, war auch komplett richtig. Das Land hat es nun mal schwer dort, das muss man auch sehen. Ja. Aber man darf es auch nicht überziehen. Ich denke, es ist an der Zeit, jetzt die Gelegenheit zu nutzen und jetzt sich um einen Frieden zu bemühen.
Deutsche Geschichte. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal verstanden haben, was Auschwitz bedeutet und war?
Auch das kann ich jetzt nicht mehr genau eingrenzen. Das ist natürlich etwas, was man verfolgt hat. Einerseits gab es ja immer mal auch Fernsehdokumentationen zu so etwas, die ich auch gesehen habe. Und wir haben das auch in der Schule natürlich sehr ausführlich behandelt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche Klassenstufe das war, also irgendeine Mittelstufe, denke ich mal. Und da ist es sicherlich das erste Mal so wirklich bewusst geworden, was da im Namen Deutschlands für Verbrechen verübt wurden. Und ja, das ist etwas, wo man auch erstmal klarkommen muss. Es war zum Glück so, dass ich mit meinen Großeltern zu der Zeit auch über die Dinge reden konnte, wie es damals gewesen ist. Das hat einem natürlich dann ein bisschen mehr Informationen aus erster Hand gegeben, wie die Dinge waren.
Was hat die deutsche Erinnerungskultur richtig gemacht und wo ist sie Ihrer Meinung nach aus dem Ruder gelaufen?
Sie hat natürlich richtigerweise diese Verbrechen auf die Tagesordnung gehoben, um den Menschen das auch klar zu machen, was Menschen anzurichten vermögen. Und deswegen war es wichtig, dass wir Deutschen das auch erfahren haben, dass wir das auch in den Schulen natürlich lernen, dass wir auch die KZs besuchen, wo man dann noch den Schrecken so ein bisschen erahnen kann zumindest. Das ist sicherlich alles richtig. Was ein Problem ist, wenn man heute sich nur noch auf diesen Bereich der Geschichte fokussiert. Wir brauchen ja auch positive Momente der Geschichte, um Identität zu stiften. gerade in einem Land, wo jetzt Migranten dazugekommen sind, die sich hier integrieren wollen, wir reden von denen, ja, die dabei sein wollen, die ja Deutsche werden wollen, und die brauchen natürlich irgendwie auch innerlich Argumente zu sagen, es ist doch schön, Deutscher zu sein, es fühlt sich gut an, ja. Und bei allen Verbrechen, die natürlich weiter auch diskutiert und dargestellt werden müssen, müssen wir eben auch die positiven Momente der Geschichte betrachten. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Björn Höcke spricht von einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Teilen Sie diesen Satz?
Ich glaube, er spricht nicht allein für sich, ja. Also man kann da hineininterpretieren. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Was er meint, ist, glaube ich, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja, dass man nicht nur diese schrecklichen Jahre betrachtet und was Deutsche angerichtet haben, sondern dass man eben auch die guten Seiten Deutschlands sich anschaut. Wir haben ja auch viel, wir haben die Welt vorangebracht mit unseren Erfindungen, mit unseren Dichtern und Denkern, ja. Wir waren die Ersten mit der Schulpflicht, mit den modernen Universitäten, Wilhelm von Humboldt. Und das sind doch auch sehr, sehr, sehr gute Dinge, die wir für die Welt getan haben. Und das auch ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund zu stellen, kann ja nicht verkehrt sein.
Deutsche Geschichte vor 1933, gibt es da Beispiele, wo Sie sagen, da bin ich als Deutscher stolz?
Ja, ich bin natürlich auf die Nobelpreise stolz, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die meisten von denen waren eben, gingen an deutsche Wissenschaftler. Und da waren wir wirklich stark geworden. Die Anfänge dazu liegen ja noch viel früher. Wir waren die Ersten mit der Schulpflicht unter Preußen, ja. Und diese Entwicklung war der Vorläufer von allem, was wir dann gemacht haben. Deutschland ist ja so erfolgreich geworden, nicht durch Bodenschätze oder Dinge, die wir sozusagen verkaufen können ins Ausland, die da eben mal da sind als Rohstoffe, sondern wir sind stark geworden durch den Rohstoffwissen, ja, das Wissen der Menschen. Und da waren wir eben die erste große Bildungs- und Wissenschaftsnation, die das wirklich so vorangetrieben hat, dass wir dann bis zum 20. Jahrhundert so viel Wissen angehäuft haben, dass eben Wissenschaftsliteratur weltweit auf Deutsch gelesen wurde. Und darauf kann man natürlich sehr stolz sein.
Welche Persönlichkeit der deutschen Geschichte würden Sie heute zum Abendessen einladen und welche auf keinen Fall?
Ja, also ich würde sicherlich gerne mal den alten Fritz treffen. Das war ja ein sehr intellektueller Geist, wie man so lesen kann. Der Otto von Bismarck wäre natürlich auch auf seine Art interessant, weil der ja wirklich ein unheimlicher Stratege war. Wen würde ich gar nicht einladen? Naja, gut, kann man sich ja vorstellen, welche Leute das wären.
Kommen wir auf ein neues Schwerpunktgebiet, Kultur und Christentum. Sind Sie Christ?
Nein, aber ich bezeichne mich gerne als Kulturchrist, weil das Christentum natürlich sehr wichtig war für die Entwicklung Europas. Das christliche Abendland ist ja auch eine Errungenschaft, ja, mit allen Auswüchsen, die es natürlich auch von der Kirche gegeben hat, Inquisition und so weiter. Aber ich denke, das Christentum mit seinen Werten ist für die Menschen sehr wichtig. Ja? Also dieses als Gerüst, wie man sich miteinander verhält, ist das durchaus absolut sinnvoll.
Und welche Rolle spielt dieses Kulturchristentum in Ihrer Politik?
Ja, man hat ein Wertefundament, ja. Also dass man sehr vernunftorientiert an die Dinge herangeht, dass man miteinander höflich, freundlich umgeht, dass man auch eine andere Meinung zu schätzen weiß, ja. Also Liebe deinem Nächsten, ja. Also selbst wenn er eine andere Meinung hat, das ist eine ganz wichtige Einstellung, die wir uns alle wieder vermehrt ein bisschen zu Gemüte führen sollten.
Viele Kulturen sind im Wandel, die Migration verändert natürlich auch. Was würden Sie sagen, ist das Element einer deutschen Kultur, das auch in 50 Jahren noch Bestand haben soll? Yes.
Ja, ich habe schon von dem Wissen gesprochen, ja, also der Wissensnation. Ich finde das eigentlich am bedeutendsten für uns, wenn wir weiterkommen wollen. Also wir wollen unter Schwarz-Rot-Gold eben ein Land sein, das vorangeht mit wirklich großem Wissen. Und da müssen wir daran arbeiten, dass unsere Bildungsinstitutionen, sind wir wieder bei den Länderaufgaben, dafür sorgen, dass wir haben ja zu wenig Kinder und dass die wenigen Kinder dann wirklich die Ausbildung bekommen, dass sie dann einen guten Lebensweg einschlagen können, dass sie unser Land damit voranbringen letzten Endes. Ja? Also wir brauchen die Ingenieure, die Ärzte der Zukunft.
Wenn Sie regieren, was passiert mit dem norddeutschen Rundfunk in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, ich habe es schon eingangs gesagt, wir werden den Staatsvertrag kündigen und dann werden wir verhandeln. Also wir sehen es einfach nicht ein, dass wir bundesweit 9 Milliarden Euro für einen Rundfunk zahlen, der dann auch noch Desinformation betreibt, in Teilen. Das geht einfach nicht. Also er hat einen verfassungsrechtlichen Auftrag, objektiv, ausgewogen zu berichten über die Dinge, die sind, damit die Menschen sich ein eigenes Bild machen können. Sie sollen uns nicht das Bild sozusagen hinmalen, das wir dann zu schlucken haben, sondern wir wollen unser Bild selbst machen, anhand der umfassenden Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der dann wirklich alle Facetten einer gesellschaftlichen Diskussion abbildet. Ja, und das geschieht eben nicht. Und deswegen sagen wir, da müssen die Reformen ran. Wir müssen das gewährleisten können, dass ausgewogen berichtet wird. Wir werden ja kaum in den Talkshows eingeladen. Ja, da gibt es Statistiken, die das eindeutig belegen. Alle anderen Parteien sind entsprechend ihrer Stärke ungefähr da drin. Wir waren 21% hatten wir bei der Bundestagswahl, waren zu 2,6% der Talkshows eingeladen im letzten Jahr. Das spricht Bände, kann keiner wegdiskutieren. Ein Beispiel, ja. Und wir müssen natürlich von den hohen Kosten runter und wir wollen noch keinen Parteieneinfluss in den Rundfunk reden. Es ist bei uns in Mecklenburg-Vorpommern so, im NDR-Rundfunkrat sitzen zwei aktive Landtagspolitiker der SPD von Frau Schwesig geschickt. Und das geht aus unserer Sicht nicht. Wir wollen dort keine aktiven Politiker in dem Rundfunkrat sitzen.
Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er heute ist, reformierbar oder muss er zuerst sterben, bevor etwas Neues, Richtiges entstehen kann?
Das ist eine hochspannende Frage und hinter vorgehaltener Hand höre ich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch, das ist doch nicht reformierbar. Ja, also gut, wir werden das einfach probieren, ja, also wir werden kündigen und dann werden wir sehen, ob wirklich substanzielle Reformen möglich sind oder nicht. Wir haben ja eine Übergangsfrist, die ist 5 Jahre dann, wenn die Kündigung ausgesprochen ist in etwa. Und das heißt, wir haben dann auch Zeit, miteinander zu verhandeln. Wir müssen dann ja mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg reden, ob dann eine Möglichkeit besteht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gibt es eben keinen NDR mehr. In Mecklenburg-Vorpommern, dann wird es einen eigenen landesweiten Rundfunk geben, der eben genau die Dinge gewährleistet, die uns wichtig sind.
X, Telegram, Instagram, wie all diese Kanäle heißen. Was wird die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden? Die klassische Talkshow, die Zeitung oder die Algorithmen?
Ja, in die Talkshows kommen wir ja nicht rein. Also, die können es nicht entscheiden, jedenfalls nicht in unserem Sinne, obwohl man weiß es nicht. Ist für uns natürlich tatsächlich das Kampffeld soziale Medien sehr wichtig. Das ist unser großer Vorteil. Deswegen schrauben die anderen ja auch möglicherweise auch daran herum. Es gibt ja jetzt vom Kulturstaatsminister Weimar auch die Anregung, man müsste doch vielleicht auch YouTube mal reformieren oder wie sagt man, regulieren. Regulieren, weil das ja jetzt wie Fernsehen auch genutzt würde. Ja, und da weiß ich doch schon, was da kommt, ja. Also man möchte dort Einfluss nehmen und genau das werden wir mit aller Kraft natürlich bekämpfen. Wir wollen die Freiheit des Internets gewährleisten. Das ist ja das letzte Korrektiv zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die so nicht mehr funktionieren. Und deswegen kann ich nur sagen, allen, die dort vertreten sind im Internet, mein hoher Respekt, dass sie den Job machen. Das ist ja auch mal sehr aufwendig, so etwas zu betreiben. Aber es ist ein wichtiges Sprachrohr, dass auch Sie dort liefern, eben für auch andere Meinungen mal. Nicht umsonst ist das Höcke-Interview von Ben ungeskriptet über 5 Millionen Mal angeklickt worden. Ja, das hat ja seinen Grund, weil andere Medien das genau nicht mehr wahrnehmen, dass man mal wichtige Stimmen gar nicht mehr hört, weil man sie nicht hören will. Und das machen die alternativen Medien, deswegen sind sie so wichtig, deswegen bleiben sie, wie sie sind. Und toi, toi, toi für ein weiter erfolgreiches Arbeiten.
Wir kommen schnell voran hier in unserem Programm. Wie erklären Sie einem Ausländer die Brandmauer?
Ich weiß nicht, ob man sowas erklären kann. Im Ausland, da wird es nur Kopfschütteln geben. Ich meine, letztendlich wachsen wir hier hinter dieser Brandmauer. Das ist auch klar. Also das ist jetzt nichts, was uns jetzt wirklich schadet. Nur wenn wir jetzt eine Stufe weitergehen wollen, wenn wir jetzt regieren wollen, und das wollen wir auch in Mecklenburg-Vorpommern, dann ist das natürlich der falsche Ansatz. Aber für andere ist es noch schlimmer als für uns. Ich sag mal, wir können es ja vielleicht schaffen aus eigener Kraft, mit einer Alleinregierung, ja, dann mit absoluter Mehrheit zu regieren. Wir haben die Mehrheit wahrscheinlich schon bei 43%. Sachsen-Anhalt, die lieben Kollegen mit Uli Siegmund sind ja schon dicht dran mit 42 in der letzten Umfrage. Da wollen wir auch hin, um alleine regieren zu können. Aber andererseits frage ich mich, ob die CDU sich nicht mal Gedanken machen möchte, ob sie nicht einen anderen Weg einschlagen will. Denn bei uns im Land stehen die jetzt noch bei 10%. Es gibt keinerlei Argumente mehr für die CDU. Irgendein Tod wird sie sterben müssen, wenn sie noch regieren will. Entweder mit den Linken oder mit der AfD. Alles andere kommt gar nicht mehr in die Tüte. Die müssen sich Gedanken machen. Wir versuchen es, die Alleinregierung zu erreichen, denn auch Mecklenburg-Vorpommern braucht dringend eine Wende. Wir sagen, die blaue Wende, die ist notwendig und die kommt dann am 20. September.
Auf Bundesstufe, wenn sich die CDU der AfD öffnen würde und sagte, kommt zu uns in eine Koalition, sollte die AfD das tun oder wäre das der Anfang vom Ende der AfD?
Das wäre nicht unser Ende. Dazu sind wir schon viel zu groß. Wir sind jetzt mit deutlichem Abstand stärkste Kraft hier und das ist gar nicht mehr möglich. Ja, also die CDU wird sich nicht mehr so wenden können. Selbst wenn sie jetzt von heute auf morgen sagen würde, okay, wir haben uns geirrt, wir gehen wieder in die andere Richtung, sie nimmt ihnen ja keiner mehr ab. Die haben ja mit Friedrich Merz ihre Glaubwürdigkeit komplett verloren. Es glaubt keiner mehr an diese CDU. Also wenn der Merz irgendwas erzählt, dann wird niemand mehr dem folgen und sagen, diesmal meint das aber wirklich ehrlich. Nein, wird nicht passieren. Deswegen, wir müssen sehen, wir stehen natürlich Gesprächen immer offen gegenüber, weil wir die Dinge ändern wollen. Ja, es ist ja unsere staatspolitische Verantwortung, ja, auch jetzt eine Regierung erreichen zu wollen. Und wenn sie sich mit der CDU ergeben würde, wäre das natürlich durchaus denkbar, wenn unsere Kernpunkte darin stattfinden. Ja, also eine Begrenzung der illegalen Einwanderung, eine Entlastung der Bürger massiver Art, eine vernünftige Energiepolitik. Wenn wir das hinbekämen, dann kann man über vieles reden. Aber die CDU ist mit Sicherheit noch nicht so weit.
Wenn Sie die Landtagswahlen gewinnen und dann mit der CDU regieren würden, was wäre auch innerhalb der ersten 100 Tage die Maßnahme, die Sie ergreifen würden, die niemand erwartet hätte?
Nein, wir gehen da ganz transparent heran. Also das, was wir tun oder das, was wir sagen, werden wir auch tun. Wir haben ja ein 100-Tage-Programm auch schon in die Öffentlichkeit getragen. Wir werden in Kürze unser gesamtes Programm verabschieden auf dem Parteitag am 30. Mai. Dann kann jeder transparent nachlesen. Das empfehle ich auch jedem, auf unsere Homepage zu gehen, da reinzugucken ins Programm und sich nicht zu verlassen auf irgendwelche Verlautbarungen des NDR, der da schreibt, das wäre ein Programm mit völkisch-nationalistischem Grundton. völlig abwegig. Aber bitte soll sich jeder ein eigenes Bild machen können. Und da wird es keine wirklichen Überraschungen geben, ja, sondern wir werden genau die Dinge umsetzen, die wir auch vorher den Bürgern ankündigen.
Wenn Sie nicht an die Regierung kommen, sind dann Sie und die AfD gescheitert?
Nein, das sicherlich nicht, aber es wäre schade drum, ja, weil wir dann weitere 5 Jahre ins Land gehen sehen, die uns nicht voranbringen. Ja, also das wird ja diese falsche Politik auf jeder Ebene wird ja einfach fortgeführt. Und deswegen wäre es wichtig, dass wir jetzt den Wechsel schaffen. Jetzt ist eine Zeit, wo wir die Dinge tatsächlich noch ändern können. In 5 Jahren, da ist dann die nächste Landtagswahl, da sieht die Welt dann schon wieder ein Stückchen schlechter aus. Wir verlieren im Moment 15.000 Arbeitsplätze bundesweit pro Monat. Ja, und das Theater darf nicht länger gehen. Deswegen hoffen wir auch auf Neuwahlen auf Bundesebene. Die sind aus meiner Sicht auch enorm wichtig. Und da werden wir dann als deutlich stärkste Kraft in den Bundestag einziehen und wir hoffen, dass dann irgendwann auch neue Optionen gezogen werden, weil dieses Land einen Wechsel braucht. Ja. Und ich will das vielleicht auch noch mal sagen. Früher war es ja relativ einfach in der Bundesrepublik. Da hat es einen gewissen Ausgleich gegeben. Man hat SPD gewählt, wenn man meinte, jetzt muss ein bisschen mehr verteilt werden an die Ärmeren. Bis man festgestellt hat, das geht jetzt auf Kosten der Steuern und Abgaben. Jetzt müssen wir wieder was für die Entlastung der Bürger und Unternehmen tun. Dann hat man eher wieder zur CDU geneigt. Und so hat es einen gewissen Ausgleich über die Jahre und Jahrzehnte gegeben. Diesen Ausgleich gibt es nicht mehr. Egal, was man jetzt wählt, man bekommt linke Politik. Und das ist das, was ich der CDU vorwerfe. Die macht einfach linke Politik, hat vorher was anderes angekündigt. Und das darf in Zukunft so nicht weitergehen. Wir brauchen endlich bürgerlich-konservative Politik, ob mit oder ohne die CDU.
Sie sind seit 2017 im Bundestag. Wie hat Sie dieses Mandat persönlich verändert?
Es hat mich nicht verändert. Das Einzige ist, dass man eine höhere Taktzahl hat, dass man also deutlich mehr unterwegs ist und viel mehr Stunden macht. Und dass man natürlich auch sehr viel kontroverser tatsächlich diskutieren muss überall und dass man sich immer seine Haut erwehren muss gegen Vorwürfe aller Art, die da kommen, wo man sich selber sagt, die kennen mich gar nicht. Also wie kommen die auf so richtigen Quatsch? Das hat einen zunächst mal verwundert, aber auch das, das kriegt man natürlich irgendwann dann persönlich für einen selbst gewuppt.
Was ist der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist, das Leben weiterzugeben. Ich habe 4 Kinder und freue mich, dass sie so glücklich aufwachsen können, und würde mich noch mehr freuen, wenn sie auch eine glückliche Zukunft hätten und wenn wir als gegenwärtige Generation den Boden dafür bereiten könnten. Das, glaube ich, ist im Grunde der Sinn des Lebens. Vielleicht werden Generationen später irgendwann mal wirklich wissen, was der Sinn des Lebens ist. Keine Ahnung. Die Welt ist halt, wie sie ist. Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren.
Worauf freuen Sie sich jeden Tag?
Ich freue mich jeden Tag, also auf jeden Freitag eigentlich, wenn ich nach Hause fahren darf, zur Familie, weil ich die Woche über tatsächlich in Berlin dann bin, weil wir hier so eingespannt sind, dass es sich nicht lohnt, nach Hause zu fahren. Das sind ja 2 Stunden Weg von hier. Und das ist dann immer sozusagen der Höhepunkt der Woche.
Und was gibt Ihnen Kraft in Momenten der Verzweiflung?
Ja, ich glaube, das ist das mecklenburgische Gemüt, dass man einfach durchhält. Ja, man hat Steherqualitäten erlernt oder auch schon mit der Muttermilch aufgesogen. Das heißt, man kann auch solche kritischen Situationen standhaft überstehen. Das ist nicht immer leicht, aber man hat es eben gelernt, damit umzugehen, und das kriegt man ganz gut hin.
Welche Ihrer tiefsten Überzeugungen würden nur die wenigsten Menschen mit Ihnen teilen?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, worauf Sie hinausfallen.
Das ist sozusagen die Unkonventionalität des Life Eric Holm. Was ist sozusagen ein Credo, wo Sie feststellen, ja, da bin ich ziemlich exklusiv, da bin ich ziemlich alleine mit dieser Überzeugung? Das antizyklische Moment
Ihrer
Persönlichkeit.
Da müssen wir ein bisschen länger zusammensitzen, glaube ich, um das herauszufinden. Das fällt mir so spontan tatsächlich nicht ein. Aber es lohnt sicherlich, mal drüber nachzudenken, vielleicht im Folgegespräch.
Was ist das Wichtigste im Leben eines Mannes?
Ja, da sind wir wieder bei der Familie. Ja? Also für mich ist es das Wichtigste, dass man weiß, da bleibt etwas übrig. Man kann etwas mitgeben in die nächste Generation, und das erfüllt einen auch.
Was würden Sie dem 15-jährigen Life Eric Holm heute raten?
Ich würde ihm raten, mach es genau so. Erlerne erst einen Beruf, mach dann dein Abi, wenn du dann Bock drauf hast, nach, und geh dann studieren, wenn du Bock drauf hast, oder bleib in deinem Handwerksberuf, so wie ich es zunächst ja war. Probier dich aus, aber suche deinen Weg, ja, also vergeude keine Zeit, sagen wir mal so. Aber wenn du merkst, dass du falsch abgebogen bist, dann kehr um und such dir den neuen Weg. Also entspannt ans Leben herangehen ist, glaube ich, immer die richtige Devise.
Und was ist die größte Ungerechtigkeit auf Erden?
Dass wir nach 80 Jahren schon gehen müssen, im Schnitt. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen länger.
Die Sterblichkeit. Was ist das Schönste an Deutschland?
Ja, das Schönste an Deutschland, das ist auch interessant. Mir gefällt eigentlich, also mir fällt im Moment, fallen mir die Bilder aus Mecklenburg-Vorpommern ein. Ich bin ja gerade auf großer Tour, und wenn ich durch die Lande fahre, dann geht richtig das Herz auf in dieser Frühlingslandschaft mit frisch grünen Bäumen. Wir haben jetzt gerade den Raps, der blüht bei uns in Gelb. Und diese abwechslungsreiche Landschaft, auch Wälder, Buchenwälder, durch die man fahren kann und so weiter, das gibt mir richtig Kraft auch. Ja? Also die Natur ist eines der schönsten Dinge, die wir haben.
Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Wir sitzen jetzt hier schon eine gute Stunde.
Also wir wollten 2 Stunden machen.
Wir sind schnell durchgekommen. Was wäre die Frage gewesen, die ich Ihnen hätte stellen müssen, aber nicht gestellt habe?
Ach, Sie stellen aber auch Fragen, Mann. Sie sind ja richtig investigativ. Ja, fällt mir auch nichts ein. Ich bin schon etwas abgekämpft.
Und warum, letzte Frage, warum wird die Zukunft besser als die Gegenwart?
Ja, weil wir viele Menschen haben, die sich Änderungen wünschen. Und ich glaube, deswegen kann die Zukunft besser werden als das, was wir die letzten Jahre und Jahrzehnte gesehen haben. wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und die Dinge wieder gerade bügeln. Deutschland und auch wir in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben halt richtig große Chancen. Ja. Wir haben ein Land mit einer guten Infrastruktur, mit einer gut qualifizierten Bevölkerung insgesamt. Und wir können was draus machen. Ja. Wir müssen nur aufholen. Ja. Weltweit marschiert man davon. Und wir müssen ranklopfen, Ärmel hochkrempeln, natürlich mehr möglich machen, also mit weniger Umverteilung, mit mehr Entlastung, also mehr in der Tasche, mehr Netto vom Brutto für die Bürger und für die Unternehmen, dann wird sich ganz von selbst eine Besserung einstellen. Und wenn wir dann noch mehr in Bildung und Wissenschaft powern, dann werden wir auch wieder richtig nach vorne kommen.
Herr Roh, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke fürs Gespräch, auch wenn ich jetzt nicht alle Fragen beantworten konnte. Das machen wir dann nächstes Mal.
Und ich auch nicht alle stellen konnte.
Merci. Danke.